Wir haben heute Oliver Grün im Podcast. Mittlerweile sind sie 350 Leute und Meister der Nische. Heißt also, wie schafft man es nicht jetzt mit 350 Leuten doch wieder auf alle drauf zu gehen, sondern einzelne kleine Einheiten zu schaffen, die ganz speziell in ihrem Markt mit einer Standardsoftware spezialisiert sind. Klingt wie unvorstellbar, geht aber. Wie das geht, besprechen wir jetzt im Podcast.
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute, muss man sagen, machen wir den richtigen Schritt, den wir schon eigentlich, der lange gefordert wurde, den wir jetzt mal tun müssen. Denn wir als der Podcast für den IT-Mittelstand muss natürlich jetzt auch mal den Bundesverband IT-Mittelstand hier mal herholen. Digitale Wirtschaft und so weiter wird auch ganz toll vertreten. Und deswegen haben wir uns heute Le Chef eingeladen oder zumindest den Verbandsvorsteher, nämlich Oliver Grün. Hallo Oliver und hallo Johannes.
Ja, hallo Erik, hallo Johannes.
Hallihallo. Also wir wollen heute über den Verband sprechen, was ihr da bewegt, was uns am Herzen liegt. Und wir wollen aber, bevor wir das machen, mal so auf deine Geschichte und auch auf das euer Unternehmen werfen, weil das ist ja auch eine bewegte Geschichte und ihr habt ja vieles von dem, wofür ihr heute steht, auch im Bit.me, selbst umgesetzt, und darüber wollen wir als erstes sprechen. Deswegen, es wird heute wahrscheinlich eine vollgepackte Folge mit, was ist da in der Vergangenheit gewesen, wo steht ihr heute? Wir wollen mit dir aber auch einen Blick in die Zukunft werfen. Wo geht's hin in diesem Land, in diesem Europa mit der Digitalwirtschaft? Und Oliver, wir wollen gerne mit dir starten und mal besprechen, wir sind ja nicht so die Freunde vom klassischen tabellarischen Lebenslauf, sondern was uns vor allem interessiert, sind so die Weggabelungen und warum du dich rückblickend wofür entschieden hast. Das interessiert mich eigentlich, oder uns als erstes, wenn du mal so zurückblickst, was waren denn so die Meilensteine, die Punkte, wo du sagst, das war ein Highlight oder so ein Moment, wo es wirklich schwer war? Was waren so die wichtigsten Weggabelungen, wenn du so zurückblickst auf dein persönliches Leben?
Ja, also zunächst mal ist es bei mir ja so, dass ich mich schon sehr früh selbstständig gemacht habe, schon mit Beginn meines Studiums, dennoch mein Studium fortgesetzt und abgeschlossen habe.
Oh, das kenne ich.
Ehrlich gesagt, ganz am Anfang habe ich mich selbstständig gemacht, um meiner Mutter zu beweisen, dass ich für sie eine Metrokarte besorge. Das ist also insofern, also einen Gewerbeschein angemeldet. Aber nein, ich wollte mich tatsächlich immer selbstständig machen und habe damals auch schon Software entwickelt, und das war 1989, also da nannte sich das auch noch nicht Startup, aber das war sicherlich eine wichtige Weggabelung, sich wirklich schnell selbstständig zu machen. Ich glaube auch, das ist toll, wenn man das als junger Mensch macht, da hat man noch nicht viele Kosten oder Verantwortlichkeiten und kann es einfach ausprobieren. Und das war sicherlich eine wichtige, Startpunkt.
Und Oliver, wenn wir an dem Punkt, das ist ja interessant, sich so früh auch selbstständig zu machen. Was glaubst du, was hat dich dazu gebracht, dass du für dich das so schnell entschieden hast? Das ist ja schon krass. Man könnte ja auch sagen, ne, ich gehe den klassischen Weg, eine Ausbildung, ein Studium. Ich muss ja erstmal das ganze Wissen bekommen, damit ich überhaupt auch einen Wert habe, den ich verkaufen kann. Was hat dich geprägt, dass du für dich beschlossen hast, nee, das ist die Selbstständigkeit? Hast du das vorgelebt bekommen?
Mein Vater hatte ein Ingenieurbüro, das schon, aber vom Grundsatz, ich wollte einfach was verändern und habe einfach die Leidenschaft, etwas zu bewegen, und wollte auch immer lieber für mich selbst arbeiten als für andere, und war sehr risikofreudig. Ich finde es einfach toll, dass man sich selbstständig machen kann, und ich habe also da wirklich, vielleicht auch liegt in der DNA, ich weiß es nicht. Also es musste so sein, es gab für mich keinen anderen Weg. Ja. Aber natürlich musste zur Sicherheit auch die Ausbildung her und das Studium, und das habe ich auch immer sehr ernst genommen.
Und wie war diese Zeit, Studium und Selbstständigkeit gleichzeitig zu machen? Wie ist die Selbstständigkeit verlaufen?
Ja, war am Anfang schwierig. Ich hatte natürlich nicht viel Geld und hatte also entweder nur Geld für eine Wohnung oder für ein kleines Büro. Dann habe ich ein kleines Büro genommen, da heimlich übernachtet.
Ja.
Also es war natürlich am Anfang schwierig und das Studium stand absolut im Vordergrund. Mhm. Aber letztlich habe ich immer weiter auch Software entwickelt und Kunden gesucht und meine Selbstständigkeit vorwärts getrieben.
In welchem Bereich warst du da unterwegs am Anfang? Was war so dein Hauptthema, deine Nische, wo du drinne warst am Anfang?
Ja, ganz am Anfang habe ich Softwarelösungen fürs Bauwesen geschrieben, also Bauinformatik, so Wärmeschutznachweis, DIN 4108. Und dann irgendwann kam eben, ich habe auch damals noch PCs verkauft, das war also die ersten PCs importiert aus Taiwan und dann an irgendwelche Kunden verkauft. Das war damals noch was Besonderes, da hat man die halt so zusammengesetzt. Werde ich noch nie vergessen, beim ersten Geschäft habe ich dann die Mehrwertsteuer vergessen und Verluste gemacht. Aber irgendwann kam dann ziemlich am Anfang der Turn- und Rasensportverein Remscheid Süd, der einen Computer haben wollte. Und der wollte zusätzlich, das gab es damals schon von der Sparkasse, eine Vereinsverwaltung. Und da habe ich natürlich gesagt, bevor ich jetzt hier 1.000 Mark ausgebe, um diese Vereinsverwaltung zu kaufen, programmiere ich sie schnell selbst.
Klassiker. Ja,
das hat dann natürlich viele tausend Stunden gedauert. Also das war ein schlechter Stundenlohn. Aber am Ende war das der Ursprung unserer Software, die wir auch noch heute haben.
Ach krass, wirklich?
Ja. Nur heute sind wir eben einer der Marktführer für Mitglieds- und Spendenorganisationen in Deutschland. Aber so fing das an tatsächlich mit dem Turn- und Rasensportverein, noch nicht mal von ganz Remscheid, sondern nur Remscheid Süd. Aber
so das ist ja schon spannend. Mal, wenn man das jetzt mal nach oben denkt, wie viele Vereine habt und wie viele Organisationen nutzen jetzt heute eure Software?
Ja, Tausende. Und aber eben auch insgesamt werden ja heutzutage von ungefähr 5 bis 7 Milliarden Euro an Spenden, die in Deutschland von Privatpersonen gespendet werden, von diesen A5 sind es etwa, wird über 1 Milliarde über unsere Software abgewickelt. Also ob das jetzt Wikipedia ist oder Welthungerhilfe oder Rotary Germany. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Organisationen, die unsere Software nutzen, aber es fing eben an tatsächlich so.
Stark. Also kann man ja wirklich sagen, ist da noch eine Zeile Code von dir in der Software, die ihr jetzt nutzt?
Ja, tatsächlich. Also immer noch.
Ist das cool.
Ja. Und aber nicht mehr viel.
Und Remscheid nutzt die auch noch, die Software?
Ich glaube, nein, leider nicht mehr. Aber wir haben die, glaube ich, 25 Jahre gehalten. Inzwischen nicht mehr, weil das Update dann irgendwie zu teuer wurde. Also leider nicht mehr. Aber inzwischen ist natürlich so, dass mich die Jungs und Mädels also dreimal in die Tasche stecken und ich nicht mehr wirklich entwickeln kann.
Ja.
Aber ich habe eben selber entwickelt lange und deswegen kann man mir zumindest nichts vormachen, was geht und was nicht geht. Da glaube ich, bin ich noch einigermaßen dabei.
So, wenn man jetzt von dieser Stufe die erste Software selbst geschrieben, Remscheid Süd, auf die aktuelle Größe, ihr seid jetzt 350 Leute in der Gruppe, habe ich ungefähr gesehen, ja? Das ist genau. Ja schon ein Sprung. Gibt's da noch einen Meilenstein dazwischen oder war
das? Nee, es gibt ganz wesentlichen Meilenstein. Also zunächst mal die ersten 20 Jahre haben wir dann ja tatsächlich diese Branchensoftware für, heute nennen wir es Institutionen, also für Mitgliedsorganisationen, Spendenorganisationen und Bildungsanbieter, weil das oft so zusammenhängt, dass man also Seminare anbietet, auch als Verein oder Fortbildung. Und insofern kamen wir dann eben dazu, dass wir eben Vereine, dann Verbände, Eintracht Frankfurt ist Kunde von uns oder die CDU Deutschlands und so weiter. Also es gibt ganz viele Kunden, die eben Parteien, Gewerkschaften, Ärzteverbände, sonstige Vereinigungen und das ist einfach gewachsen und wir sind tatsächlich dann im Laufe der 25 Jahre langsam zum Marktführer geworden. Und unsere Marktbegleiter sind auch die klassischen Großen immer gewesen. Das heißt also Microsoft Dynamics oder jetzt Business Central, später auch Salesforce, diese CRM-Systeme, also die Großen. Und natürlich gab es auch andere kleine wie uns, die also nur eine Branchensoftware für diese Zielgruppe Mitglieds- und Spendenorganisationen angeboten haben. Die gab es auch, aber zunehmend waren unsere Hauptwettbewerber eher die ganz Großen, die wiederum mit Partnern natürlich auch dann in diese Branchen gegangen sind. Und insofern hat sich das sehr langsam entwickelt, aber wir haben uns eben dann doch zu einem der Marktführer entwickelt. Und natürlich habe ich mir dann überlegt, was ist der Grund, warum wir Marktführer geworden sind. Und der Grund war tatsächlich, dass wir dieses Branchen-Know-how aufgebaut haben über 25, 30 Jahre und wie kein anderer es wussten und natürlich dann am Ende eine Standardsoftware gebaut haben, nicht eine Individualsoftware, eine Standardsoftware, die meinetwegen bei 1000 Organisationen im Einsatz war, die aber sozusagen Plug and Play sehr schnell sehr viele Prozesse konnte, die sehr spezialisiert waren, die eben eine Microsoft- oder Salesforce-Lösung nicht konnte. Und das war eigentlich das Geheimnis des Erfolges, diese Kombination aus Standard für eine Zielgruppe, die nicht ganz so groß ist, aber trotzdem ist ja der Skalierungseffekt da auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Spezialisierung. Und diese Kombination war das Entscheidende. Und so ist es dann zum nächsten großen Veränderung gekommen. Das ist jetzt erst 5 Jahre her, dass ich dann gesagt habe, eigentlich würde ich das gerne multiplizieren. Ich würde gerne nicht nur eine Branche glücklich machen und Marktführer werden, sondern am liebsten 5. Wenn ich natürlich für eine Branche 25 Jahre brauche, sind die nächsten 4 Branchen oder wenn ich nur 3 dazu nehme, bin ich dann schon 100 Jahre weiter. Ja. Das werde ich wohl nicht schaffen. Und so ist es dann bei uns tatsächlich entstanden, dass wir die Buy-and-Build-Strategie bei uns reingebracht haben. Wir haben genau dieses Modell zum Marktführer werden durch Branchenkenntnis und Standardlösung in Nischen, also Meister der Nische werden, möchte ich das gerne für weitere Branchen machen. Zeitlich schaffe ich selber nicht als Mensch. Deswegen müssen wir zukaufen. Und das ist der Grund, warum wir eine Buy-and-Build-Strategie gestartet haben. Ich hatte auch schon vor 7, 8 und 10 Jahren hier und da mal kleine Unternehmen dazu gekauft. Aber das machen wir jetzt seit 5 Jahren wirklich professionalisiert und sind dann eben von 150 Mitarbeiter jetzt auf 350 gewachsen, allein in den letzten 4 Jahren. Und inzwischen haben wir Softwarelösungen nicht nur für diese Institutionen, also das, wo wir uns entwickelt haben, sondern inzwischen haben wir auch im Bereich Handel, im Bereich Industrie und im Bereich Medienunternehmen auch entsprechende Branchenlösungen durch Zukäufe. Und deswegen haben wir da überall auch 30 Jahre Erfahrung. Und das funktioniert wunderbar, weil wir insgesamt dadurch jetzt ein großer Anbieter am Markt sind oder ein größerer.
Ja.
Und aber auf der anderen Seite in den Nischen immer die Technologie auch lassen. Also wir wollen eben nicht nur Kunden kaufen und dann eine große Lösung machen, wie so ein Salesforce oder Microsoft, sondern wir sagen, wir machen den Best-of-Breed-Ansatz. Branchen brauchen Spezialisten, sagen wir. Und wir bleiben bei den Technologien pro Branche. Und das zeichnet uns aus und macht, wir sind damit auch extrem erfolgreich.
Also, du siehst ja, Erik und ich kommen aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Wir haben ja, glaube ich, Themen für viele Podcast-Folgen. Master der Nische finde ich erstmal einen richtig starken Begriff. Master der Nische finde ich sehr gut. Mich interessiert dazu gleich Folgendes. Wir haben, wenn wir mal über dieses Nischenthema sprechen, das heißt, ihr guckt euch verschiedene Nischen an und ihr schafft dann, ihr guckt euch Unternehmen an, die daran arbeiten, in dieser Nische Nummer 1 zu werden. Mich würde als erstes mal interessieren, wir haben bei uns so einen Begriff, die Sackgasse der Woche. Also was ist so eine Sackgasse, so ein Glaubenssatz, in den viele reinlaufen, warum ihnen das vielleicht schwerfällt? Weil, also Oliver, ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist das, was sich viele wünschen, eine Standardsoftware zu bauen, Marktführer in seinem Bereich zu werden. Ja, das ist etwas, was sich viele wünschen. Und auf diesem Weg stoßen sie aber an Widerstände. Und ich denke, du wirst einige von denen selbst erlebt haben und du wirst andere von denen bei anderen Unternehmen, IT-Unternehmen erlebt haben. Wenn du da so drauf blickst, was glaubst du, was ist denn das, was viele daran hindert, so eine Standardsoftware für so eine spitze Nische zu bauen? Warum klappt das meistens nicht? Und dann reden wir mal über die Lösungswege.
Und ergänzend dazu, um Johannes Frage zu nehmen, was brauchst du dafür? Wie bleibt man denn bitte 25 Jahre da dran, um das überhaupt aufzubauen? Ne? Das ist ja nicht der schnelle rückkehrfreie Weg, sondern 25 Jahre erstmal zu bauen, um das erstmal hinzubekommen.
Ja, das müssen wir uns danach mal angucken.
Also erstmal, was ich glaube, was viele abhält, ist erneut so ein bisschen die, aus meiner Sicht, allein die Marketingmaschinerie der Big Tech.
Ja.
Denn das Problem ist, dass den kleinen, mittleren Softwarehäusern gesagt wird, wie wollt ihr das schaffen? Also da muss ja heutzutage, da muss KI drin sein, ihr müsst eine komplette, wenn ich eine Branchensoftware baue, brauche ich ein komplettes CRM-System, muss integriert sein, also von Adressverwaltung über dann Buchhaltung, damit es ein ERP-System wird. Also im Prinzip baut man ein kleines SAP für eine Nische und dann machen einem im Prinzip die großen Anbieter klar, das schaffst du alleine gar nicht, nimm mal schön unsere Microsoft oder Salesforce oder SAP-Lösung als Basis und dann kannst du da drauf ja ein bisschen was für spezielle Kunden machen. Also aus meiner Sicht fallen viele Softwareunternehmer darauf rein, die hatten mal irgendwann erst eine eigene Softwarelösung und denken dann habe ich viel mehr Marketing-Power, dann habe ich ja schon eine tolle Grundlage, aber in Wirklichkeit sind sie dadurch natürlich abhängig. Also sie sind abhängig von, sie dienen dann zwei Herren. Sie dienen einmal dem Herren, der die Lizenz liefert, also irgendein Big Tech. Und sie dienen auf der anderen Seite ihrem Kunden. Wir dienen aber nur einem Herren und das ist nur unser Kunde. Und inzwischen ist Softwareentwicklung so effizient geworden, dass man es eben doch kann. Also ich kann nur jeden ermutigen, der eine eigene Lösung hat und vielleicht sagt, Mensch, ich habe jetzt das auf einer alten Windows-Basis oder irgendwas. Ich muss jetzt das Software as a Service machen. Also ich muss es ins Web bringen. Ich muss irgendwie eigentlich alles neu entwickeln. Naja, dann macht es doch evolutionär. Es gibt so gute Tools und Möglichkeiten inzwischen. Man sollte nicht den Fehler begehen oder in die Sackgasse laufen, sich da von diesen Großen abhängig zu machen. Ist zumindest meine Meinung dazu.
Also Oliver, könnte man sagen, beim David gegen Goliath-Spiel, das ist dann eine meiner nächsten Frage, sich da von Goliath früh den Weg weisen zu lassen, ist wahrscheinlich nicht so der allerbeste Weg, ja, weil es in eine Abhängigkeit führt und das ist ja das Narrativ, was da geprägt wird. Bleib mal lieber schön da unten, ne? Guck, dass du deine kleinen Brötchen backen kannst und dann passt das so.
Genau so ist es.
Ja.
Es funktioniert. Man sieht es ja an uns und auch an anderen und leider wechseln aber eben auch viele dann mit einer neuen Version oder mit der neuen, weil sie darauf reinfallen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Das ist ein Reinfallen.
Also Oliver, das sehe ich, diese Abhängigkeit zu den Großen. Ich höre da aber auch noch was Zweites raus bei dir. Das hat was mit dem Selbstbewusstsein zu tun und wie man da auftritt, oder? Mit so dieser, also, mit was habe ich denn für einen Blick oder für eine Sicht auf mich selbst, ne? Also sehe ich, Mensch, ich kann dieser Branchenführer werden und wenn ich mir das von vornherein nicht so richtig zutraue, wird das wahrscheinlich auch schwierig, oder? Mit dieser
Dominanz. Ja, Selbstbewusstsein ist absolut wichtig. Und es ist in der Tat so, die Kunden sagen, ja, auch die Kunden kommen und sagen, ja, also Firma Grün, ihr seid irgendwie 30 Leute oder wir waren ja mal 30 Leute, jetzt sind wir also 350, aber und dann sagt man im Prinzip, also was ist denn mit dem Investitionsschutz? Dann gehe ich doch lieber zu einer Microsoft oder anderen Großen und da habe ich einen viel besseren Investitionsschutz. Und da haben wir immer schon gesagt, nee, das stimmt gar nicht, weil wenn ihr zu einem Großen geht, dann werdet ihr ja gar nicht bedient von Microsoft, sondern auch wieder von einem Mittelständler, der Microsoft Partner ist. Ja, der kann genauso insolvent gehen, wie wir theoretisch insolvent gehen können. Insofern ist der Investitionsschutz eigentlich größer und deswegen haben wir dann auch irgendwann gesagt, naja, wir sichern euch zum Beispiel zu, dass ihr immer ein Update unserer Software kriegt, immer, ohne pro Jahr mehr als so und so viel Prozent, sagen wir, von dem Urpreis zu bezahlen. Klar. Eine solche Zusicherung würde Microsoft nie machen, beziehungsweise ein Partner von Microsoft kann sie gar nicht machen und die in Redmond lachen sich dann kaputt, weil sie genau wissen, sie werden sowieso in zwei Jahren wieder alles wegschmeißen und eine neue Lösung machen. Und da müssen die Leute alles neu investieren. Also eigentlich ist der Investitionsschutz sogar größer, wenn man das noch mit einer Quellcode-Hinterlegung kombiniert. Also alle Argumente können selbstbewusst positiv eigentlich ja widerlegt werden, dass diese Idee, Meister der Nische zu sein, eigentlich ja nur Vorteile hat, weil man letztlich eine bessere Lösung für den Kunden hat.
Und wenn du das so sagst, ne, ihr bedient Institutionen seit Jahrzehnten. Was du gerade sagst, was die Vorteile sind, merkt man ja auch ganz deutlich. Du sprichst da sehr aus deiner Zielgruppe heraus. Weil das ist ja das, was diese Institutionen wollen. Ne? Die wollen diese Zusicherung, dass das vom Preis nicht riesig steigt, weil es Non-Profit-Organisationen zum Teil sind. Ne? Die wollen, dass ihr dauerhaft dabei seid. Das heißt, du argumentierst eigentlich mit schon da extrem mit diesem Kundennutzen. Ne? Das ist wahrscheinlich einfach in der DNA bei euch auch so drinne.
Absolut. Also sicherlich ist es drin in der DNA, aber es ist eben einfach auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Und natürlich müssen auch die Kunden irgendwann verstehen, dass es auch was wert ist, auf ein Unternehmen zu setzen, was sozusagen ja die DNA auch hier in Deutschland und Europa hat und die digitale Souveränität hier hat. Aber das sind ja sicherlich Themen, wo wir vielleicht später noch drauf kommen. Ja. Aber verrückt ist eigentlich dieser Best-of-Breed-Ansatz, wie der ja neudeutsch heißt, dass man sozusagen, wenn man eine Nische nimmt oder eine bestimmte Zielgruppe, dass es einfach bessere Lösungen gibt, wenn die ein bisschen zugespitzter, also zugeschnittener sind, auch wenn sie keine Individuallösungen sind, dass dann ja eigentlich der Endkunde, also in Wikipedia, eben erfolgreicher wird in ihrer Branche, wenn sie so eine Lösung nutzen, als wenn sie eine Bauchladenlösung nutzen von anderen.
Wie hast du dieses Selbstbewusstsein aufgebaut, Oliver? Also dass du das jetzt so sagen kannst, ist klar, ne? Aber wie ist das gekommen über die Jahre? Ihr habt ja erstmal Remscheid Süd gehabt, dann kam irgendwann der zweite Verein. Wie seid ihr da vorgegangen? Und wie ging das, dass du das entwickelt hast, so?
Naja, wir haben einfach immer den Nutzen in den Vordergrund gebracht. Also auch damals war es ja schon so, dass wir immer, ich habe das immer N-1 genannt, von den neuesten technologischen Schickimicki-Sachen waren wir immer ein Jahr zurück. Nehmen wir jetzt mal KI. Wir haben inzwischen auch KI-Elemente bei uns in der Software, aber wir sind vielleicht ein Jahr hinter den ganz Großen. Aber wir sind nur ein Jahr dahinter. Das heißt also, wenn eine Technologie sich anfängt durchzusetzen, dann fangen wir auch an und dann sind wir ein Jahr später, haben wir auch diese Technologie. Aber unser Nutzen, also das, was die Software für die Branche macht, die der Kunde wirklich jeden Tag einsetzt, diese Spezialisierung, die haben wir jetzt schon. Der Nutzen ist viel größer, als dass wir ein Jahr mit der Technologie zurückhängen, die im Mittelstand, also bei unseren Endkunden sowieso nicht wirklich geschäftskritisch ist. Was wir liefern, ist geschäftskritischer Nutzen. Und das hat bei mir natürlich das Selbstbewusstsein auch aufgebaut. Weil wenn wir sagen, ich sage jetzt mal, wenn ein Zahlungseingang ist, ja, dann bei einer Spendengala, dann ist eine klassische Software, nimmt diese Zahlung von der Bank oder diese Zahlungseingang und sucht nach einer Rechnung. Naja, bei einer Spendenorganisation kann ich nicht nach einer Rechnung suchen, weil es ja eine Spende, da gibt es ja gar keine Rechnung. Das heißt, da muss ich zum Beispiel nach einer Adresse suchen oder vielleicht sogar eine Adresse automatisiert anlegen, weil der Geschäftsprozess beginnt mit dem Zahlungsfluss. In allen anderen Softwaresystemen ist der Zahlungsfluss quasi der letzte Prozess in der Kette. Und das Gleiche gilt für viele andere Branchen. Wir haben also immer die beste Lösung in der Nische. Wenn ich jetzt noch mal ein zweites Beispiel nehme, in der Industrie, wo wir jetzt auch tätig sind, Lebensmittelindustrie, haben wir eine Software, für die, wo wir zum Beispiel Rezepturmanagement machen und die Feinproduktion planen. Da gibt es zum Beispiel einen Lagerbestand bei Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Und dieser Lagerbestand ändert sich über Nacht. Weil wenn da zum Beispiel Bier drin ist, das Bier gärt, ja, oder der Käse verändert sich. Ja, da muss ich aber wissen, das habe ich eine Zeitfunktion in meinem Lager. Wenn ich aber eine normale Warenwirtschaft von irgendeinem Anbieter nehme, der sagt, du buchst ins Lager 10 Dosen Bier ein, dann sind am nächsten Tag immer noch 10 Dosen Bier da. Ist aber nicht so, weil sich sozusagen über die Zeit die wertgebenden Bestandteile des Lagers ändern. Also es gibt so unendlich viele Individualitäten, die wir in Standardlösungen haben, und unsere Kunden haben so einen großen Nutzen davon. Da ist es wirklich egal, wenn wir mit dem letzten KI-Hype dann ein Jährchen später kommen. Aber wir kommen, das ist das Entscheidende.
So, darüber müssen wir jetzt mal sprechen. Oliver, ich möchte jetzt mal kurz hier einen Strich drunter machen, weil wir sprechen in diesem Podcast ganz oft über tiefgreifenden Nutzen eines überlegenen Angebots. Ja? Und du hast jetzt mal zwei Beispiele davon gebracht, wie auch dieser tiefgreifende Nutzen dir einen Fortschritt bringt, weil du, also diese Nähe an der Zielgruppe viel entscheidender ist, als technologisch mit allen vorne sein. Da wirst du gegen die ganz Großen es immer schwer haben, die mit riesengroßen Forschungszentren und Milliarden oder Millionen im Hintergrund Spitzenforschung tun können. Diese Nähe zum Kunden, Ausblick des Kunden so an den Lösungen zu arbeiten, das würde sich für die Großen gar nicht lohnen, ne? Die würden sich in dieser Komplexität, also eine Salesforce oder eine SAP, würden in dieser Komplexität ersaufen, wenn sie das für jede Zielgruppe machen würden. Und das ist das Prinzip eines Hidden Champions, oder? Genauso sind ganz viele unserer mittelständischen produzierenden Unternehmen, die ganz viele kennen, genauso sind die entstanden, so tiefgreifende Nutzen zu schaffen. Und das schafft natürlich sehr viel Vertrauen bei der Zielgruppe, oder?
Ja, es schafft sehr viel Vertrauen und vor allen Dingen Nutzen. Also was ich verrückt finde, ist, dass wir die ganze Zeit nicht verstehen, dass wir in Europa eigentlich eine eigene Strategie für die Digitalisierung brauchen. Ne? Der große Fehler ist ja, wir kopieren einfach das Silicon Valley und wir gucken uns an, was macht jetzt Microsoft oder Salesforce, die liefern irgendwie eine Art All-in-One-Lösung für alles. Also egal, ob du jetzt ein Maschinenbauer bist oder ob du ein Friseur bist oder ein Verlag, die sagen einfach, hier ist meine Software, friss oder stirb. Dabei müssen wir doch eigentlich nur, was du gerade sagst, Johannes, wir müssen doch eigentlich nur das Erfolgsmodell der Hidden Champions aus der klassischen Mittelstandswelt, müssen wir doch nur kopieren in die digitale Welt. Und das ist das genau, was wir machen. Ja, also was ich immer ein schönes Beispiel finde, ist, wir alle kennen Herrenknecht, ist Weltmarktführer, ist einer dieser Hidden Champions. Ja. Für Horizontalbohrer, ja. Ja, gut, das sind aber relativ große Horizontalbohrer. Die sind nämlich Weltmarktführer, wenn man Tunnel gräbt. Also es gibt keine U-Bahn auf der Welt, die nicht mit Herrenknechtbohrern gemacht werden. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit der Digitalisierungsindustrie, wäre es so, als wenn jetzt im Moment alle sagen, na ja, Microsoft liefert einen allgemeinen Bohrer und sagt, kannst du ja auch einen Tunnel mit bohren? Und genau. Wir sagen,
musst du ein paar Mal mehr nachbohren, ja, mit so einem Bohrer.
Genau, oder nehmen wir ein bisschen größere, dann musst du ein paar Mal bohren und es ist zwar nicht spezialisiert auf diesen. Es ist doch genau dasselbe. Wir müssen doch bei der Digitalisierung, was ja eine Querschnittsbranche ist, einfach nur hingehen und sagen, wir machen etwas Spezielles und das können wir ja, das können wir wie kein anderer. Das heißt, wir können eigentlich im Prinzip Nischen-Software und Nischen-IT und Nischen-KI-Lösungen bauen, die wir auch dann lokal trainieren, also wo wir auch gar nicht das Intellectual Property, also das abgeben müssen an Übersee, auch wenn wir meinetwegen deren KI-Modelle nutzen, aber wir trainieren sie selber. Damit ist es einzigartig und der Herrenknecht-Bohrer ist auch einzigartig für eine Nische und das ist doch unser Wohlstand, sind doch diese Nischenmarktführer und warum machen wir nicht das gleiche Spiel auch in der Digitalbranche? Es versteht irgendwie keiner. Da ist noch jeder auf diesem alten Weg, ja, da muss ich doch von den Großen das nehmen. Dabei ist es doch viel schlechter.
Wir sind dran.
Vor allem, weil wir ja diese Nähe haben. Ja, wir haben ja diese Nähe zur Industrie, zu diesen Hidden Champions und können genau das ja dadurch auch machen. Ne? Das ist ja das, was auch uns jetzt, wir haben auf USA geguckt, was uns auch zu China zum Beispiel natürlich einen großen Vorteil gibt, weil natürlich da auch viel Technologietransfer stattfindet, aber natürlich wieder auf sehr viele Jahrzehnte sozusagen gucken, wo Digitalisierung da auch in diesen Querschnitt entstehen kann.
Und ich vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube zum Beispiel, wenn du über das Thema KI sprichst, ne, natürlich kann man jetzt wieder auf seine Nische zugehen und sie mit KI beschmeißen, aber ich glaube, das, was die Aufgabe sein wird, ist da ein Übersetzer zu sein, ne, zu sagen, wir kennen eure Prozesse, wir wissen, wie ihr tickt, ja, weil wir euch kennen. Wenn wir jetzt KI mal auf die Cases denken, die ihr so tagtäglich habt, ne, wo wir vielleicht mit klassischer IT aufgrund ihrer Individualität nie so richtig zurechtgekommen ist, ist das jetzt einfach nur ein Werkzeug. Es ist eine neue Technologie, aber eigentlich nur ein Werkzeug, um etwas, was es schon immer als Problem gab, anders zu lösen. Und da Bausteine zu liefern als Standardsoftware, ich glaube, darum geht's, ne? Da tun sich viele schwer, ne? Dann von einem individuellen Lösung, ich mache ein Projekt, in einen Standard zu kommen. Das ist für uns genau das, was ein Scaling Champion ausmacht, das irgendwann überschritten zu haben. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe, Oliver, die Frage, die sich mir dann stellt, ist, du hast gerade ein sehr schönes Thema angeschnitten. Ich glaube, das treibt ganz viele um. Dieses David gegen Goliath Thema. Ich glaube, das ist doch elementar. Und das gilt natürlich, Oliver, wenn du jetzt die ganz großen amerikanischen Unternehmen anguckst. Das gilt aber natürlich auch, du bist ein 30-Mann-Softwareunternehmen und hast trotzdem riesengroße Konkurrenten um dich herum, die ja trotzdem irgendwann alle immer breiter werden, ne? Die meisten, ne? Je größer sie werden, 800 Leute unter Volldampf zu bekommen, werden die meistens breiter. Kannst du mal noch aus deiner Erfahrung mit ein paar Tipps um die Ecke kommen? Was hilft in der Argumentation gegenüber Kunden, in der Außendarstellung, auch vielleicht nach innen? Welche Vorteile merkst du in dieser David gegen Goliath Position? Wie spielt man das Spiel, dass man da trotzdem seine Nische findet und zur Nummer eins darin wird?
Naja, zunächst mal geht man natürlich eine Nische anders an. Also man kann natürlich viel gezielter vorgehen im Marketing. Weiterhin glaube ich, dass es wichtig ist, gerade jetzt, ich spreche jetzt ja als Digitaler, also als Mensch der Digitalwirtschaft,
ja.
Bietet man, also ist man ja Enabler, Ermöglicher von Digitalisierung für unsere Kunden.
Ja.
Und ich glaube, da ist ganz wichtig oder ein guter Trick auch als kleineres Unternehmen, sich zu überlegen, dass man strategisch nicht nur eine Software oder ein IT-Service liefert, also nicht nur Erfüllungsgehilfe der IT-Abteilung der Kunden ist, sondern dass man ein bisschen mehr auch berät inhaltlich, zum Beispiel, wie kannst du die KI bei dir einsetzen und damit eigentlich vom Erfüllungsgehilfen der IT-Abteilung aufsteigt zum digitalen Strategiepartner der Geschäftsführung der Kunden. Und wenn die das einmal verstehen, sind die eigentlich sehr offen dafür. Und wenn man dann sozusagen diese Bedenken abräumen kann, naja, diese Investitionsschutzbedenken, ne?
Ja.
Und sowas wie Quellcode-Hinterlegung oder ähnliche Dinge helfen ja wirklich, dass man sagt, also selbst im Falle unserer Insolvenz kriegt ihr unsere Source-Codes und dann könnt ihr euch einen C-Sharp-Entwickler einstellen oder einen Freelancer holen und ja, der hält das Ding am Laufen. Also es gibt schon viele, viele gute Argumente, um hier stark zu werden. Übrigens haben wir da auch im Bit.me ja auch einiges entwickelt, nämlich genau solche Dinge, um dieses nach vorne zu stellen. Auch inzwischen hilft auch Kleinen zu sagen, meine Software ist aus Deutschland oder Europa, ja, die Urheberrechte sind hier. Es gibt keine Backdoors. Also das sind ja Themen, die werden immer wichtiger. Und wenn ich dann sage, deswegen gibt es das Software Made in Germany Siegel oder es gibt andere Qualitätssiegel, dass ich beim TÜV Süd meine Software Quellcodes hinterlege. Also es gibt schon auch viele Möglichkeiten, um auch als 30-Mann-Unternehmen hier einfach ja mit starken Argumenten um die Ecke zu kommen, um einfach Kunden zu überzeugen, hier zu investieren in einen solchen Partner.
Ja. Das heißt also, auch das nochmal festzuhalten, was du gerade beschreibst, ist von der Haltung, mit der man auf den Kunden zugeht, zu sagen, klar, am Ende mündet das alles in einer Software, wir bauen eine Standardlösung irgendwann, ja. Im ersten Schritt sehe ich mich auch als jemand, der diese Problemlösung des Kunden holistisch betrachtet. Es wird da Teile geben, wo ich den Kunden führen muss, vielleicht beraten muss, ne, ihm auch Optionen aufzeigen muss. Und dann gibt es auch sicherlich einen Teil, wo ich Software entwickle. Aber ich bin, wenn ich nur als Softwareentwickler, als Gefüllungsgehilfe warte, dass mir Anforderungen auf den Tisch gelegt werden, ja, dann muss der Kunde ja eigentlich inhaltlich viel fitter sein als ich. Ja. Und was du sagst ist, wenn du das aus einem Blick betrachtest, hast du die Chance, dass du den Kunden auch in diese Richtung führen kannst und mit ihm auch irgendwie zusammenlernst, oder?
Ja, genau. Aber am Ende geht es wie immer auch um Teams. Ja, ist ja, ja auch bei Startups viel so. Also es reicht halt nicht, wenn ich nur gute Funktionen in einer Software bringe. Die Software muss eine gute Usability haben. Und genauso muss meine Software oder mein IT-Service, den ich anbiete, muss ja gar nicht eine Software sein, muss eben, ich brauche auch Marketing-Leute und ich brauche auch Consulting-Leute, die also irgendwo auch dann diese diese Nutzen und die geschäftskritischen Nutzen und so ein bisschen aus der Betriebswirtschaft auch heraus den Kunden beraten. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, eine auch in einem 30-Mann-Unternehmen bestimmte Positionen zu besetzen, um eben jetzt aus dieser Rolle rauszuschlüpfen, nur Dienstleister zu sein. So nach dem Motto, machen Sie mal, ne?
Ja.
Fragen Sie unsere IT-Abteilung und das ist nichts für die Geschäftsleitung. Also ich glaube, es ist ganz wesentlich, auch übrigens eine Riesenchance für gerade für die Digitalwirtschaft, weil die Digitalwirtschaft ist Enabler-Wirtschaft. Egal wie klein man als Partner ist, man ist eigentlich, hat man immer die Chance, strategischer Partner der Kunden zu werden,
ja,
wenn man das richtig anstellt. Und wenn man das kombiniert mit dieser Technologie, die man anbietet, auch wenn sie selbst gemacht ist, sozusagen, also mit eigenem Intellectual Property, dann kann das helfen. Und wie gesagt, diese Argumente, dass die Daten nicht abfließen und sowas, das steigt. Denn wir haben ja alle erlebt, wie es ist mit der, sagen wir mal, Abhängigkeit vom Gas, ja.
Ja.
Und genauso ist es am Ende so, dass diese ganzen auch Big Tech Lösungen, die funken nach Hause, also rein theoretisch, was weiß ich, wer wo an die Macht kommt oder die könnten auch einfach mal die Internetleitung abstellen und welche Lösung dann noch läuft und nicht läuft. Also das sind schon auch Dinge, die gerade die mittelständischen Kunden interessieren. Und wir haben ja hier in Deutschland, ja, und Europa einen mittelständischen Kundenmarkt. Wir haben ja eben über die Hidden Champions geredet.
So ist es.
Aber die brauchen da auch ein entsprechendes Angebot, was dazu passt. Deswegen ist die Kopie aus Übersee Quatsch.
Oliver, ja, was du gerade sagst, ne? Mittelständler helfen Mittelständler,
so
Inhaber
gefühlt. On eye level.
Ja, sind auf einer Augenhöhe, verstehen, worauf man achtet, ja, wie man mit Mitarbeitern umgeht, ne, das sind also Werte, können sehr nah beieinander liegen. Ich glaube auch, wir glauben auch, dass die Mittelständler sehr gute Berater für andere Mittelständler sind, ne, also IT-Mittelstand. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade gekommen ist. Wir nennen sowas den Trusted Advisor, ja, wie du es gerade beschrieben hast. Also du bist nicht Dienstleister, sondern Trusted Advisor für den Kunden als Unternehmen, aber eben auch als Mitarbeiter. Was mich interessiert ist, ich weiß, dass von ganz vielen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die auch hier im Podcast sind, das ist ja eine Haltung, wenn man jetzt aus dem Dienstleistungsunternehmen kommt, ja, auch aus Beratungen zum Teil, wo man das ja anders vermuten würde, kommen Leute trotzdem oft mit einer Haltung, dass sie dem Kunden dienen. Nach dem Motto, Oliver, der Kunde ist König. Das ist bei euch ja auch irgendwie so, aber bei, ne, ich führe den Kunden, heißt es eben auch auf Augenhöhe, ne? Wie schaffst du das bei Mitarbeitern, dass sie diese Haltung eines Begleiters, Beraters annehmen und nicht einfach nur reagieren auf das, was der Kunde ihnen sagt? Wie macht man das?
Also erstmal glaube ich, dass es überhaupt kein Widerspruch ist, dem Kunden zu dienen und das selbstbewusst zu tun.
Ja.
Weil am Ende dient man ja dem Kunden nur damit, dass man jetzt nicht alles macht, was er sagt, sondern dass man ihn, wenn man Erfahrung hat, eben berät und auch sozusagen auch mal kritisch berät oder auch so. Also insofern am Ende was Besseres rauskommt, als wenn man einfach immer nur tut, was vielleicht ein Kunde sagt. Und die Kunden sind da auch sehr dankbar für, auch wenn es dann mal schwierige Phasen in Projekten gibt, dass man wirklich sich so sozusagen diese Anerkennung verschafft. Die Mitarbeiter bei uns, also erstmal ist ja für uns ganz wichtig, wir sind ja jetzt in der Grün Software Group 350 Leute, in der gesamten Grün Group inzwischen 430 Leute, also es gibt noch die Grün IT Group, aber egal, das ist also ein relativ großes Unternehmen inzwischen, mit 18 Einzelgesellschaften. Warum sind das so viele Einzelgesellschaften? Weil wir keinen Tanker bauen wollen, sondern eine Armada an Schnellbooten. Und eine Armada an Schnellbooten heißt im Prinzip, dass dann zum Beispiel es immer noch nur 30 Mitarbeiter sind, die zum Beispiel diese Lebensmittelindustrie-Software machen. Und die sind dadurch immer noch sehr nah am Kunden und ein sehr kleines Team. Und da mischen wir uns auch nicht zu sehr ein. Und insofern ist sozusagen, das bringt eine Resilienz. Und in einem 30-Mann-Team ist es natürlich noch viel eher so, dass die Mitarbeiter weniger Standardprozesse abarbeiten, sondern tatsächlich im Detail bei den Kunden sind und damit einfach auch noch diese etwas ingenieurmäßigere Mentalität haben. Vielleicht nochmal als Beispiel. In unserer Urplattform Institutionen, was ich eben sagte mit Spendenorganisationen, beschäftigen wir zum Beispiel Fundraiser. Also Die sind eigentlich selber aus der Branche. Und in der Lebensmittelindustrie, das andere Beispiel, was ich eben meinte, beschäftigen wir Brauingenieure mit dem R, ja, und auch Lebensmitteltechnologen. Und die machen dann IT. Das heißt, die sind natürlich einfach auch von der Ausbildung her so, dass sie eher der Branche dienen als der IT. Und die IT packen wir dazu. Natürlich haben wir in jedem Unternehmen auch reine Informatiker. Aber entscheidend ist für uns noch ein drittes Beispiel. Ich sagte eben, wir machen auch Mediensoftware. Da machen wir zum Beispiel Software, Branchensoftware für Verlage und Buchhandlungen. Und wir beschäftigen Buchhändler bei uns. Ja, also und die wissen genau, wie es in der Buchhandlung und im Verlag abläuft. Und das führt eben dazu, dass diese Mitarbeiter wirklich so sind und die kleinen Einheiten sind total wichtig, die kleinen Schnellboote, ne, statt Tanker.
Ich, bevor wir gleich zum Bitmi kommen, weil die Überleitung, die liegt jetzt gerade
auf der Hand. Ja.
Nee, genau, aber mich interessiert noch eine Sache, weil die passt jetzt auch super rein, weil du gerade gesagt hast, dass ihr Leute, also Spezialisten, echte Leute aus der Branche beschäftigt, weil du hast ein paar Mal gesagt, yo, Sales Marketing, das ist super wichtig und das muss auch in eine Spur kommen. Das interessiert mich mal, weil ganz viele lernt man kennen, die sind Techie und die haben eine Begeisterung für ihre Software, die lassen das aber doch manchmal so ein bisschen runterfallen. Erklär mal kurz, in kurzen Abriss, wie habt ihr euch dem Thema Sales Marketing wirklich auch branchenspezifisches Marketing zu machen, was dann auch gut funktioniert? Du hast gesagt, der Streuverlust ist halt nicht so groß, weil du agierst nicht wie die Großen auf alle. Wie habt ihr euch dem Ganzen genährt und was ist so deine Erkenntnis aus den Jahren, wo ihr das aufgebaut habt?
Ja, wir haben uns natürlich dadurch genährt. Einmal, ich meine, jede Branche braucht andere Vertriebe. Ja, also das ist einfach so. Es ist einfach unterschiedlich, weil die Branchen unterschiedlich ticken. Also man muss schon, man kann da nicht mit einer Gießkanne drüber gehen. Insofern ist das branchenspezifisch. Aber entscheidend ist dann innerhalb einer Branche, wenn ein Lebensmitteltechnologe auf der Getränkeindustriemesse ist, und wir bieten auch Beratung an und nicht nur unsere Software. Genauso wie beim Fundraising. Wenn wir zum Beispiel sagen, also zu uns ist letztens eine Uniklinik gekommen, die haben gesagt, ich will ein Haus für Geriatrie bauen, kostet 5 Millionen. Könnt ihr uns die besorgen? Sagen wir, ja, können wir. Das heißt, wir machen dann gemeinsam ein Projekt, das fängt an bei der Beratung. Wie müssen wir das Thema aufsetzen? Wie finden wir Spender? Natürlich liefern wir die Technologie mit, weil das ist unsere Basis. Aber wir kommen eben nicht nur von der Seite, wir kommen nicht nur von unten von der Technologie, wir kommen von unten von der Technologie und von oben von der Beratung. Und das ist dann, das führt zu Sales und Marketing, aber eben auf einer sehr erklärungsbedürftigen und sehr vertrauensvollen Art mit unseren Kunden. Und durchaus beweisen wir das auch, weil wir dann zum Beispiel eine Agentur haben, die dann nicht nur mit den Kunden arbeitet, wenn die unsere Software einsetzen, sondern auch wenn die andere Software einsetzen. Also wir sind da nicht kompliziert, sondern wir sind am Ergebnis des Kunden interessiert. Und insgesamt geht einfach dieses Spiel gut auf, weil am Ende dann doch viele auch bei uns die Technologie kaufen, ohne dass wir sie dazu zwingen.
Wir nennen das Prinzip authentische Kundengewinnung. Ne? Das ist, wie macht das ein Scaling Champion? Das ist einfach 1:1 beschrieben, wie man es macht. Sehr, sehr gut.
Oliver, was ich daran so interessant finde, ist, was natürlich damit Kunden merken, ist, dass sie es ernst mit ihnen meint. Also das heißt, es ist nicht nur, ja, jetzt müssen wir das Vorgeplänkel machen, wann können wir denn nun endlich über die Anforderungen sprechen? Ja, sondern die merken, es geht darum, das Problem des Kunden zu seinem zu machen und zu überlegen, wie sieht denn eine Gesamtlösung aus? Ich glaube, auch nur so kann wertvolle Software entstehen, die nämlich nicht sagt, Software ist das Wichtigste, was es gibt, weil das ist auch nur ein Werkzeug, sondern wie sieht denn die Gesamtlösung aus? Was davon kann man durch Beratung machen, weil es immer individuell ist? Was davon kann Standard sein? Was daran kann eine Mischform sein? Das finde ich großartig, das auch so ein Selbstverständnis zu haben. Was ich aber auch merke, ist, der Effekt auf Mitarbeiter ist doch krass, oder? Wenn du merkst, du kommst hier nicht nur rein und baust die doofe Software, wo vorne irgendjemand was besprochen hat, ja? Sondern von Anfang bis zum Ende geht es darum, die beste Wirksamkeit für den Kunden zu erzielen. Das verändert doch was, oder? Für euch wahrscheinlich normal, weil ihr das nur so kennt, aber...
Ja, also wir, bei uns ist es schon auch wichtig, auch für die Mitarbeiter. Also wir haben tatsächlich bei uns auch eine Vision und eine Mission. Und das ist für unsere Mitarbeiter extrem wichtig. Und unsere Vision ist Digital for a Better Planet. Mhm. Das heißt also, wir wollen auch ein bisschen Sinn stiften. Und das ist unseren Mitarbeitern extrem wichtig. Also Sinn stiften heißt im Prinzip, wir wollen eigentlich Projekte machen. Wir können nicht viel, wir können nur digital. Aber das, was wir können, soll die Welt ein bisschen besser machen. Und wir glauben eben daran, dass Digitalisierung die Welt, sagen wir mal, besser, gesünder und sicherer macht. Es gibt auch viele negative Seiten, aber wir glauben an die positive. Und ich sag mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel ein kleines Gremium, wo wir dann auch sagen, passt das nicht in unsere Vision? Also arbeiten wir nicht für die Verteidigungs- oder Rüstungsindustrie.
Ja.
So, das ist zwar in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen. Ich finde es auch okay, aber wir sagen trotzdem für uns, wir finden jetzt nicht, dass es die Welt besser macht. Oder wir hatten mal, kann man eigentlich auch öffentlich sagen, wir hatten mal eine Anfrage auch von, sagen wir mal, einer bestimmten Partei, wo wir dann gesagt haben, da kam auch dieses Gremium, hat gesagt, oh, finden wir jetzt, dass das die Welt besser macht? Nee, dann machen wir das eben nicht. Also wir nehmen es uns eben heraus.
Ja.
Und das finden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem wichtig. Natürlich haben wir wie alle das große Problem des Fachkräftemangels. Wir können auch nicht so gut bezahlen wie jetzt in Google oder sonst wer. Aber wir haben trotzdem eine Verweildauer unserer Mitarbeiter bei uns, die also doppelt so hoch sind wie im Durchschnitt der IT-Branche. Und wir haben auch eine Verweildauer von Kunden, die knapp 10 Jahre sind über die gesamte Gruppe, also auch sehr lang. Und das ist eben insgesamt sozusagen, sind diese beiden KPIs zeigen, dass es jedenfalls nicht ganz falsch ist. Natürlich gibt es immer überall auch Licht und Schatten und das ist auch bei uns so. Aber die Grundidee ist total wichtig und führt einfach dazu, dass etwas Nachhaltiges entsteht. Das ist uns einfach auch total wichtig.
Also Oliver, ich hätte noch 1000 Fragen. Ich kann die jetzt nicht alle hintereinander stellen. Wir würden hier noch 3 Stunden sprechen.
Vielleicht müssen wir dann noch mal irgendeine zweite Folge
anderen Ort finden. Mal, ja. Aber ein letztes muss ich noch sagen zu Grün. Ja, und es ist aber eben trotzdem so. Auch wenn wir ein langweiliger Mittelständler sind, ja, wir wachsen stark durch dieses Beinbild, sowohl organisch als auch durch Zukäufe. Wir erfüllen diese Bedingungen eines Scale-Ups, also mehr als 3 Jahre immer 20% Wachstum. Und wir sind trotzdem auch profitabel, und zwar sehr profitabel. Also all das geht zusammen, nur wir reinvestieren eben unsere Gewinne und schütten sie nicht aus. Also es ist einfach, das ganze Ding funktioniert und ist aber auch spannend. Auch wenn eben jeder immer meint, spannend sind nur Startups und Big Techs, gibt's eben auch spannende IT-Mittelständler.
100%. Hast du die Überleitung komplett gebaut. Echte Scaling Champions, genau so. Wie ihr bei Grün, ist glaube ich, genau das, was es in der Zukunft braucht. Und jetzt hast du ja eine Doppel- oder man muss ja fast sagen Dreifachrolle. Denn man muss ja, es ist jetzt meine Meinung, man kann ja fast keinen besseren hinstellen, der so sein Unternehmen aufbaut, der sich dann drum kümmert im Bundesverband, dass andere genauso agieren. Und du bist ja nicht nur, das habe ich vorhin unterschlagen, du bist ja nicht nur Vorsitzender vom Bundesverband IT-Mittelstand, sondern auch vom Europäischen Verband für Digital-Mittelstand. Also du hast beide Rollen inne. Lass uns mal kurz teilhaben. Zum einen, wie bist du drauf gekommen? Also wer hat dich da gefragt oder wie hast du dich engagiert und irgendwann gesagt, ich mache das Ding, ich leite das? Weil, man muss sagen, Oliver, da bist du ja schon Fulltime irgendwie drinne, ne? Das ist schon dein Hauptgeschäft inzwischen auch, wo du ordentlich unter Strom auch stehst und viel zu tun hast.
Ja, also mein Hauptgeschäft ist schon immer noch, dass ich Unternehmer bin und das bleibt auch so. Aber es ist tatsächlich so, dass es inzwischen recht viel Zeit, also bestimmt, sagen wir mal, 20-30% meiner Zeit in Anspruch nimmt, diese, sagen wir mal, Ehrenämter, die ich da so mache. Ja. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die sich sehr erfolgreich entwickelt haben. Also entstanden ist das mal, dass wir 2011, 2012 gesagt haben, wir brauchen eine Vertretung für die von der IT-Industrie abweichenden Belange des IT-Mittelstandes, weil wir schon gesehen haben, in anderen Verbänden, die ich auch sehr schätze, also Bitkom zum Beispiel, ja, werden im Prinzip, wird zwar theoretisch auch der IT-Mittelstand vertreten, aber am Ende werden die Interessen unter den Teppich gekehrt, wenn es um die Interessen der Konzerne geht. Es ist einfach so. Ob das jetzt bei Softwarepatenten sind oder jetzt aktuell bei Recht auf Reparatur. Klar, wenn ich große Hersteller habe sagen wir mal Hardware, dann bin ich nicht für ein Recht auf Reparatur. Wir sind zum Beispiel für ein Recht auf Reparatur und so weiter. Also es gibt abweichende Belange, die den Mittelstand interessieren, auch sowas wie Software Made in Germany. Also dann haben wir uns einfach 2011 zusammengesetzt. Also wir machen sowas wie so ein Bundesverband IT-Mittelstand und haben aber im Prinzip einen EV genutzt, den es vorher schon gab, der mir mal über so eine Insolvenz zugefallen ist. Also der war nicht insolvent, aber der war quasi am Boden und dann bin ich da Notvorstand geworden. Das war der damals Verband der EDV-Berater und weil der beim Bundestag akkreditiert war, haben wir den, ich sage jetzt einfach mal, die Hülle genutzt und den umbenannt und dann 2012 diesen Bundesverband IT-Mittelstand gestartet. Mit damals haben wir dann, glaube ich, 30 Unternehmen, die wir vertreten haben und sind jetzt inzwischen bei 2500. Das ist stark gewachsen und es wird auch super angenommen. Und letztlich geht es wirklich darum, diese Verbindung zu schaffen von Mittelstand und Digitalisierung. Ich meine, eigentlich ist es ja, liegt es ja auf der Hand und das ist eben etwas, was wir nur hier in Deutschland und Europa haben. Und so ist das entstanden. Und beim European Digital SME Alliance bin ich 2015, glaube ich, also zum Präsidenten berufen worden. Und auch dort ist es gelungen, mit positivem Selbstbewusstsein, also tatsächlich ein gutes, starkes Wachstum hinzubekommen. Also auch beim, dort vertreten wir jetzt 45.000 solcher Unternehmen beim European Digital SME Alliance. Man kann das auch so ein bisschen an den Personen ablesen. Also beim Bitme sind wir jetzt, glaube ich, 12 Mitarbeiter, so also jedenfalls gut 10. Also von 0 auf 12 und beim European Digital SME Alliance als ich dort eingestiegen bin, war es eine Person und dort sind wir jetzt über 25 Mitarbeiter. Also das heißt also, man sieht hier durch dieses selbstbewusste Auftreten als IT-Mittelstand kann man was bewirken. Weil es ist in der Politik eben immer noch so, dass es viele Politiker gibt, die immer noch meinen, IT-Mittelstand ist so, ja, so Systemhaus Castrop-Rauxel, ja. Ne? kannst du Hardware kaufen und dann genau. Können die dir auch noch zeigen, wie du so einen Microsoft-Account einrichtest. Dann kannst du gleich alles von Microsoft nutzen. Ja. So. Also, und dass es aber ein eigenes IP gibt, dass es hier bei uns sozusagen die Mehrzahl der Arbeitsplätze, die Mehrzahl der IT-Jobs in Deutschland und in Europa werden gestellt von IT-Mittelständlern. Ja, eben man nicht von Startups und auch nicht von Konzernen. Und das verstehen die Leute nicht. Auch die Mehrzahl der Innovationen kommen daher. Und es wird einfach übersehen, dass es hier quasi so ein Asset gibt, aus dem wir eigentlich die Zukunft gestalten können, weil man immer nur an den Anfang der Evolution guckt, Startups, hip und cool, finde ich auch. Ja. Und ans Ende der Evolution, die Startups, die direkt Unicorn werden und die Big Techs.
Ja.
Und bei den anderen denkt man so, ja, die sind irgendwie nicht so ganz gestorben, existieren noch.
Aber krieg, auch nicht so ganz die, erfolgreich.
Kriegt die Wut, weil Das ist ja Quatsch. Das sind ja eigentlich die Hidden Champions, Leute. Die, also in anderen Branchen sagt
die
man,
wir
das
ja
ist
lieben. Genau.
Die ganze Welt bewundert uns für die Hidden Champions und in der Digitalbranche, die eigentlich die Branche der Zukunft ist, kapieren wir es nicht. Das ist.
Ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter. Weißt du, was viele auch noch nicht so richtig verstanden haben, wenn wir das jetzt nochmal ein Level drüber sehen? Ich muss dir ehrlich sagen, für uns gab es in den letzten Jahren auch echt große Frustrationsmomente, was so unsere Gesellschaft angeht und wie das Gegeneinander stärker wird, wie Frustration steigt. Und soll ich nochmal was sagen, was wir beobachtet haben in den letzten Jahren? Wenn du jetzt in eine Mittelständler reingehst, in den Scaling Champion, ein Unternehmen, was wie du gerade beschrieben hast, Oliver, wie die Leute miteinander gehen, die auch sagen, für wen wollen wir denn eigentlich arbeiten? Wie wollen wir hier eigentlich miteinander arbeiten? Guck mal, wir sind lange in einem Unternehmen, wir kennen uns, da ist eine Gemeinschaft entstanden. Und das, was heute in unserer Welt ganz oft fehlt, ist Gemeinschaft, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, auch einen gewissen Sinn zu haben in seiner Arbeit, ja, zu sagen, ey, trage ich mit dem, was ich hier tue, zu etwas Größerem bei, wird das, was ich hier mache, auch gesehen, hat mich eine Wirksamkeit. Und ich kann dir eins versprechen, die Leute, die so was erleben auf Arbeit, die fangen nicht an, frustriert zu werden von ihrem System, die fangen nicht an, die ganze Zeit ja zu strampeln. Das wird sicherlich geben, so eine Ausnahme, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, ich bin happy, ich möchte was mehr gestalten, ich bin positiv unterwegs, ist in solchen Unternehmen sehr, sehr viel größer. Oliver, ich glaube, da haben doch Mittelständler einen totalen Vorteil, oder?
Ja, absolut. Die mittelständische Kultur, das Miteinander und auch, wir machen auch viele Social Events bei uns und das ist bei allen Mittelständlern so. Also das ist schon etwas, man kann ja auch attraktiver Arbeitgeber sein, nicht nur übers Geld, ja? Denn das ist tatsächlich so, also wenn ich jetzt eine IBM nehme oder eine SAP oder diese großen, letztlich ist es für den IT-Mittelstand nicht möglich, diese Gehälter zu bezahlen. Aber man kann natürlich auch auf andere Art und Weise attraktiver Arbeitgeber sein. Man muss natürlich ordentlich zahlen. Das ist ein Teil, aber ein weiterer Teil ist eben das Miteinander und ich nenne es immer Leben und Leben lassen. Und dass man gemeinsam die Probleme löst, die da sind und dass man einfach nicht nur auf die Zahlen schaut. Also für mich ist es immer so, es gibt für mich so eine Art magisches Dreieck, was meine Ziele sind als Unternehmer, und das ist eigentlich im Mittelstand immer so. Das eine ist tatsächlich ist der Mensch, also der Mitarbeiter, ja, dass man sozusagen eine Mitarbeiterverbundenheit hinbekommt. Das zweite Ziel ist die Kundenzufriedenheit, dass Kunden lange bleiben. Und das dritte Ziel ist der Unternehmenswert. Und wenn man aber zu Big Tech geht, bleibt immer nur der Unternehmenswert. Aber die beiden anderen Ziele sind natürlich dagegen. Ist auch klar, wenn ich viel in Software investiere, dann mache ich weniger Gewinn. Wenn ich viel in die Mitarbeiter investiere oder Social Events mache oder was weiß ich, dann mache ich auch weniger Gewinn. Also insofern, diese Ziele sind ein klassisches magisches Dreieck. Und das macht den Mittelstand aus, dass er diese drei Ziele gleichberechtigt verfolgt.
Das ist schon verrückt.
Ja.
Also, Also das ist wirklich, also wir haben uns vorher nicht abgesprochen, Oliver kennt nicht, weiß nicht, was wir hier in diesem Podcast besprechen. Wir sprechen immer vom magischen Dreieck und dem Unternehmen, die es eigentlich nicht geben kann.
Ach, ist ja witzig. Darf,
weil sie dieses Dreieck auflösen, was eigentlich wie ein Widerspruch gilt, aber den Beweis antreten, dass du hohen Impact beim Kunden, eine zeitliche und finanzielle Freiheit für Mitarbeiter und für Unternehmer gleichzeitig schaffen kannst, dass du das ermöglichen kannst, ja. Und
perfekt.
Ja, gut.
Passt gut rein. Also wir haben uns erst vor diesem Podcast kurz vorher kennengelernt. Das würde man nicht so denken, aber es ist so. Sehr gut. Oliver, wir wundern uns auch.
Ist wirklich so, ja. Ich
ja. Eine Sache zum Bit.me interessiert mich schon. Wenn ich jetzt mal aus der bisschen unter uns gesprochen, hier hört ja keiner zu, ja. Kann man denn ist das denn ein Werkzeug, politisch Einfluss zu nehmen? Also merkst du das? Für mich war das immer ein Hindernis, ne, zu sagen, boah, das ist so indirekt. Also da sitze ich da und dann bin ich einer von vielen, der so einem Politiker oder irgendjemand anderem ins Ohr flüstert. Ist das wirklich wo etwas, worauf es sich für mich lohnt, meine Energie reinzustecken? Verändert sich dann wirklich etwas an den Rahmenbedingungen? Wie schätzt du das ein? Also was hast du da in den letzten Jahren erlebt?
Also ich würde es ja nicht so intensiv und lange machen, wenn ich nicht einen Impact hätte.
Eben.
Also absolut. Es ist natürlich, man selber als Unternehmer, egal ob man jetzt 100 oder 400 Leute ist, ist ja letztlich ein kleines Licht, wenn man die Gesamtheit sieht. Aber als Vertreter, wenn man also das Vertrauen von 1000 anderen Unternehmen bekommt und sagt, hör mal, dann vertritt unsere Interessen und das kann man ja bei uns im Vorstand, im Präsidium, in der Fachgruppe, also gibt's ja viele, sagen wir mal, Elemente, dann hat das natürlich einen Impact. Und wir haben auch schon natürlich entsprechende Wirkung erzeugt in den kleinen Schritten, in denen es in der Politik eben möglich ist. Aber beispielsweise haben wir, was eben Ausschreibungen betrifft, im öffentlichen Dienst gibt es ja jetzt steht eine Reform an, wo eben also immer wieder Elemente von uns reinkommen oder auch bei den ganzen Regulierungen, den fürchterlichen Regulierungen, die aus Brüssel kommen, haben wir schon mehrfach auf dem letzten Meter die sogenannte KMU-Ausnahme reinverhandelt. Also dass tatsächlich sozusagen diese Regelungen dann nicht für kleine und mittlere Unternehmen gelten. Also insgesamt ist schon eine Sichtbarkeit da. Wir haben witzigerweise in NRW mit verursacht, dass also ab der fünften Schule Informatik jetzt, ab der fünften Klasse cool. Informatik angeboten werden muss von den Schulen. Also das sind immer so kleine Erfolge. Viele kann man auch nicht messen, weil es so eine Gesamtheit ist. Aber wir werden auch als Berater herangezogen von Politikern, wenn es dann um Softwarepatente oder irgendwelche Themen geht. Also in Summe, glaube ich, hilft es was. Es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ist mir egal. Und das Thema, ich sage jetzt mal, Software Made in Germany ist auch eine Initiative von uns. Wir haben inzwischen fast 1000 Produkte, die zertifiziert sind von Mittelständlern. Und das ist natürlich super. Das müssen aber übrigens gar nicht Mittelständler sein. Da ist viel wichtiger, dass die Intellectual Property, also das Urheberrecht in Deutschland ist, das können auch gerne große sein. Aber es sind eben zu 99% Mittelständler. Und als wir das mal angefangen haben, haben eben andere Verbände und auch Politiker gesagt, ist doch völlig egal, wo die Software hergestellt wird. Ne? Das ist inzwischen ist es ein Riesenthema geworden, digitale Total. Souveränität. Und bei uns gibt's das aber schon in der DNA, schon viel länger. Und inzwischen, wenn ich, sag mal, es gibt ja noch ein paar Messen, mal über die ITSA oder irgendwelche Messen gehe, man sieht immer wieder dieses Logo von uns, Software Made in Germany und Software Hosted in Germany. Also das ist eine tolle Erfolgsgeschichte und insofern ist da ein Impact und es macht einfach Freude, etwas bewegen zu können. Und das ist das, was mich antreibt und glaube ich auch alle anderen Ehrenamtler bei uns.
Ja, richtig stark. Also da muss man einfach mal Danke sagen, ja, weil das ist etwas, was die, also du merkst ja, wir sind sehr auf diesem Pfad, was die Assets hier in Deutschland in Zukunft schützt und weiter ausbaut. Das braucht es hier. Ganz viel Wohlstand wird, glaube ich, zukünftig darauf aufbauen. Und ich möchte eigentlich ein bisschen den Kreis schließen unseres kleinen Podcasts. Wir kommen langsam zum Ende. Du hast am Anfang gesprochen, dass wir haben darüber geredet, dass Selbstbewusstsein als Mittelständler essentiell ist. Und ich glaube dafür, das ist auch ein Riesenbeitrag, dass man nämlich untereinander ist, dass man als Gemeinschaft auch an diesem Selbstverständnis made in Germany, das ist ein Wert, ja, das Selbstbewusstsein als Mittelständler, dieser Austausch darüber zu sagen, ey, es ist nicht immer einfacher, ne, als David gegen Goliath zu kämpfen, aber es gibt ganz konkrete Argumentationen, warum das wichtig ist und warum man da auch selbstbewusst auftreten muss und darf. Ich glaube, das ist auch ein Riesenbeitrag, den ihr damit liefert.
Ja, absolut. Ja. Und wir, für uns ist ja das Kernthema ist hier die digitale Souveränität. Und wir definieren die digitale Souveränität eben so, dass wir nicht nur, wie es in Wikipedia steht, selbstbestimmt Digitalisierung anwenden oder nutzen, sondern dass wir selber Digitalisierung gestalten. Und gestalten heißt am Ende entwickeln. Das heißt Intellectual Property. Und es bringt nichts, wenn wir alle nur fehlerfrei Zoom und Teams anwenden, sondern wir sollten auch mal deutsche und europäische Videoconferencing-Systeme nutzen und so weiter und so fort. Also ich bin absoluter Vertreter davon, dass wir die digitale Souveränität hier halten müssen. Im Business-to-Consumer-Bereich haben wir das verloren.
Ja.
Ja, also die ganzen Googles und Plattformen, aber im Bereich B2B, was unser Rückgrat ist, wir hatten eben Herrenknecht, also B2B auch für die Digitalisierung und für die digitale Welt, da ist der Zug noch nicht abgefahren und da sollten wir eben dafür kämpfen, dass die digitale Souveränität hier bleibt, weil wenn wir keine digitale Souveränität mehr haben, dann haben wir irgendwann auch keine politische Souveränität mehr. Und da will ich nochmal einen Satz von dem Macron, da war ich mal eingeladen im Élysée-Palast, als Europapräsident dort. Da hat er gesagt, also das hat er zumindest verstanden. Er hat gesagt, wenn wir es nicht schaffen, selber hier die digitale Souveränität zu halten, indem wir digitale Produkte made in Europe machen, dann werden wir im Spiel der Großen weltweit, global, irgendwann nicht mehr am Tisch sitzen und mitverhandeln, sondern wir werden auf dem Tisch liegen und von den anderen verspeist werden und verteilt werden. Und genauso ist es. Wir brauchen digitale Souveränität. Das ist wahnsinnig wichtig. Und insofern kämpfe ich eben dafür, dass zum Beispiel man sagt, ich nehme mal ein Beispiel, öffentlicher Dienst ist der größte Auftraggeber für Software in Europa. Warum nimmt man denn nicht, wenn Funktionsgleichheit besteht, nur dann bevorzugt ein Produkt, was made in Europe ist. Ich verstehe es einfach nicht.
Liebe Grüße an Lars Algermissen von Picture an der Stelle. Ne?
Ja.
Ist glaube ich, auch Mitglied bei euch. Die Prozesssoftware für die gesamte Verwaltung bauen und damit Marktführer in Deutschland sind, aus Deutschland. Ja. Genau, das ist
ja,
das
aber ist genau was verrückt Zukunft. Ist, dass wir dann immer es so ethisch so super machen, man sagen, ja, aber wir können doch nicht, keinen Protektionismus. Ich will keinen Protektionismus in der Bitme auch nicht. Aber wir sagen, wenn die Funktionsgleichheit ist, dann by European first, ja, auch wenn es jetzt sozusagen ein schwieriger Satz ist, aber den muss man ja nicht üblich schmalterisch benutzen, wie es heutzutage leider häufig getan wird, sondern man kann doch einfach nur sagen, warum muss ich denn Huawei einen Router einbauen, wenn es einen LAN-COM-Router gibt? Ja,
so ist es.
Also Leute, dann müssen wir auch mal jetzt, sagen wir mal, wirklich auch den Mittelstand unterstützen. Und wir wollen ja als IT-Mittelstand gar keine Almosen. Wir wollen ja einfach nur einen gleiche Marktbedingungen wie alle anderen.
Ja.
Das ist alles, was wir wollen, weil gute Produkte also, haben wir eh im Mittelstand.
Jetzt, wer sagt,
nur sie werden
ich halt noch nie von gehört, übersehen. Aber jetzt rein. Also wir sind, das kann ich ja mal sagen, Mitglied vom Bitme und das ist ein bisschen noch hin, aber wer mal mit mir kennenlernen möchte, bei uns in unserem schönen Scaling Hub im November haben wir den Bitme zu Gast, so ein freies, auch für Nichtmitglieder freies Event, weil im Osten bisher, ne, wir als alte Dresdner, Bitme im Osten, da kann noch ein bisschen Schub vorankommen, ne, da gucke ich gerade mal alle, die uns hier hören von unseren Kunden, ne, geht mal ran.
Absolut.
Kann ich sehr gut sagen, geile Dynamik und toller Verband und
treffen uns in Dresden. Du hast
gerade das Statement gebracht, was glaube ich uns alle was angeht und was sehr, sehr wichtig ist. Sehr schön. Oliver, um jetzt hier einmal komplett abzuschließen, ne? Lass uns doch mal kurz für ein gutes Unternehmerleben. Was gibt's so für Routinen, wo du sagst, hey, da bist du dran, entweder du kannst ganz healthy mit einer geilen Sportroutine uns was erzählen. Du kannst uns aber auch sagen, wo ist dein Lieblingsrestaurant, wo du mal abschaltest oder welchen Wein gönnst du dir auf der Terrasse, wenn mal wieder alles rum ist an Terminen. Hast du da so ein paar Tipps für uns mal heute?
Ja, also ich sag mal sportlich. Tatsächlich, ich liebe Paddle. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Paddle ist.
Ja, Die neue, das, na klar, in Hamburg kennt man das.
Pass auf, das ist nämlich, das ist sozusagen eine Mischung aus Tennis und Squash, macht mega Spaß, ja. Man kann auch sofort spielen, also auch mit der Familie oder mit Freunden oder mit Kolleginnen und Kollegen. Und ist die am meisten wachsende Sportart in der Welt. Leider in Deutschland noch sehr unter repräsentiert, weil wir kennen ja die Deutschen, ja. Die sagen immer, was ich kenne, das will ich nicht oder sowas. PADEL kann ich nur super empfehlen, macht mega Spaß und spiele ich also mehrfach die Woche, macht mir Riesenfreude. Ich kenne ich übrigens aus Spanien, weil ich auch Urlaub mal ab und zu in Spanien bin und wir da auch ein bisschen sesshaft sind, also sozusagen eine kleine Immobilie haben. Und deswegen trinke ich auch sehr gerne Verdejo. Also das ist sozusagen so ein spanischer Weißwein, den gibt es dann eben auch bei den üblichen Plattformen zu kaufen oder auch im Laden. Also ja, das sind so Dinge, die mir jetzt mal so spontan einfallen, weil das, wie gesagt, wie das ganze Podcast hier ja nicht vorbereitet war, deswegen konnte ich mir da jetzt
sehr nichts, cool. So machen wir das. Ja, ja, sehr gute Tipps.
Aber das sind doch sehr gute Tipps. Also, Erik, ich würde noch mal eine rasche Zusammenfassung machen.
Hau mal raus, Johannes.
Also, ich habe heute wieder einiges gelernt. Zum einen, wie mit so einer Idee zu einem Verein zu helfen, eine eigene Software zu bauen, auch den Mut zu sagen, komm, wir bauen eine eigene Lösung, eine Firma mit 350 Leuten entstehen kann und drauf zu bleiben. Darüber haben wir nicht so viel gesprochen. Wie gesagt, das müssen wir immer noch mal fortsetzen, weil ich glaube auch ganz vielen Ablenkungen und Schmetterlingen auf der bunten Wiese Nein zu sagen, sondern drauf zu bleiben auf dem Thema. Das finde ich total toll, wie du es beschrieben hast. Und auch, wir haben darüber geredet, was am Ende das für einen riesen Nutzen bedeutet und auch, wie das die Chance ist, als europäisches, deutsches Softwareunternehmen gegen die großen sich durchzusetzen, viel bessere Nutzen zu bieten aufgrund der Spezialisierung. Und auch, als wir mit Bitme gesprochen haben, wie wir das brauchen in Deutschland, die Souveränität. Eigentlich ist alles da. Wir haben die Historie, wir haben hier schon bewiesen, dass das zu einem wirtschaftlichen, totalen wirtschaftlichen Aufschwung führen kann, dieser Fokus auf B2B, Hidden Champions. Und dass eigentlich alles da ist. Und ich glaube, wo jeder hier, der im Podcast zuhört, jetzt dran arbeiten kann, ist das Selbstbewusstsein. Zu sagen, nee, guck mal, es gibt doch die Beweise, es geht doch, es gibt den Verein, da sind ganz viele Mitglieder drin, ne, ich habe den Oliver hier gehört, es geht doch und ich trete mit dem Selbstbewusstsein, ne, vor meinen Kunden, und da hast du halt ein paar schöne Beispiele gebracht. Da haben wir ganz viel gelernt und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Oliver. Wie war es für dich?
Ja, mir auch super Spaß gemacht. Es war ja wirklich mega spontan. Deswegen, ich fand's super, super nett und auch für mich informativ, absolut. Wie sagt man immer, Erkenntnisgewinn ist auf jeden Fall auf beiden Seiten da.
Sehr schön, das denke ich auch. Wenn ihr diese Folge teilen wollt, dann tut das doch gerne, bewertet sie auch gerne bei den Plattformen, die das so anbieten, Apple Podcast, Spotify und so weiter. Ansonsten Bitme könnt ihr euch informieren, ich füge den Link mal hier in die Shownotes ein, da könnt ihr mal draufklicken, wer da Bock drauf hat oder verlinkt euch mit Oliver bei LinkedIn oder ähnliches. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss.